Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, ich bin Emily Walton. Ich bin Autorin und schreibe historische Romanbiografien. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid.
Ja, und ich freue mich auch über alle, die hier dabei sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martina und als begeisterte Querbeet-Leserin darf ich euch in diesem Podcast jeden Monat eine Autorin oder einen Autor oder auch andere Büchermenschen vorstellen. Wir plaudern über Bücher, das Schreiben und auch noch ganz viele andere Sachen. Mit Emily Walton ist eine austro-britische Autorin zu Gast, die über spannende Frauenfiguren in der Geschichte schreibt. Und mit ihrem neuen Roman Die Welt in unseren Händen die Geschichte ihrer eigenen Großmutter erzählt. Darüber erfahrt ihr natürlich mehr in dieser neuen Folge von Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Aber auch, wann sie die britische Flagge schwenkt, welches Essen noch britischer ist als Fish und Chips, wie ihre Zeitrechnung bis zur Buchabgabe zusammenkommt, ob Schreibratgeber Sinn machen und was ihr eigentlicher Traumberuf war und auch welche neuen Buchprojekte sie in der Pipeline hat. Der Buchtipp für den Februar kommt diesmal von Hanna Stadtecker von der Stadtbibliothek Graz, die sich vom Cover hat mitreißen lassen und dann auch vom Inhalt ganz begeistert war. Hört gerne rein, viel Spaß dabei.
Emily, schön, dass wir es geschafft haben. Schnee und Eis in den vergangenen Tagen, die haben ja einiges unmöglich gemacht. Heute sitzen wir hier. Wie ist es dir ergangen mit diesem Wetter in den letzten Tagen? Bist du ein Wintermensch?
Ich bin ein absoluter Wintermensch. Ich liebe es. Aber ich habe auch so schon ein bisschen damit gekämpft. Also ich hatte am Dienstag eine Lesung und das hat dann gewackelt, ob ich dort überhaupt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkomme. Das muss nicht unbedingt sein. Also ja. Schnee ja. Eis vielleicht eher nein.
Eis eher nein. Wie schaut's aus mit Wintersport?
Skifahren liebe ich. Ja, ja.
Wirklich?
Also, ja,
ja, ich schaue nur mehr zu, ab und an. Wir sind ja da als Österreicher, die Skination, müssen ein bisschen Daumen halten und so.
Ja, das mache ich eben eher weniger. Ich fahre einfach lieber selbst und wir waren gerade erst auf Skiurlaub. Also das ist voll meins, ja.
Ja, ja, ich beschränke mich beim Wintersport aufs Rodeln. Selbst da habe ich es geschafft, dass ich mir einen Finger gebrochen habe.
Also ich bin mal beim Skifahren im Stand umgefallen und habe mir die Schulter, Schlüsselbein gebrochen. Also das muss man auch einmal.
Muss man auch schaffen, gell? Naja, da haben wir ja schon einiges geleistet. Du bist gerade mit deinem neuen Buch auf Tour. Die Welt in unseren Händen heißt's. Heute Abend hier bei Störs Lesefutter in Dreiskirchen. Danke an dieser Stelle an die Michi und den Stefan, die uns da ein Plätzchen zum Plaudern angeboten haben. Dein Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es dir auch schon geschrieben. Ich mag diese Geschichten mit ein bisschen Geschichte drinnen sowieso sehr gern und habe dann auch ein paar Tränen verdrückt zum Schluss und auch mittendrin, aber das will ich jetzt nicht spoilern an welcher Stelle. Magst du kurz erzählen, worum es geht in dem Buch?
Dieses Buch ist eben inspiriert von der Geschichte meiner britischen Großmutter. Die ist aus ganz armen Verhältnissen gekommen, war Halbwaisin, hatte einen Vater, der Trunkenbold war und ja, sie hatte einfach keine wirkliche Perspektive. Und im Zweiten Weltkrieg hat sie dann eine Anzeige gesehen für die Women's Auxiliary Air Force. Das war so eine Subdivision von der Royal Air Force und eine Möglichkeit für Frauen eben am Kriegsgeschehen teilzunehmen. Und das hat ihr ganz neue Perspektiven eröffnet. Und das hat mich immer fasziniert. Sie hat mir wahnsinnig viel davon erzählt. Ich habe zu Hause auch so eine richtige Schuhschachtel gefüllt, randvoll mit eben Erinnerungsfotos und allen möglichen Erinnerungsstücken. Ja, das hat mich immer inspiriert und ich habe mich dann dran gewagt, einen Roman daraus zu machen.
Du hast schon erzählt, deine britische Großmutter, du selbst, du bist in Oxford geboren und mit 8 Jahren ist das
genau,
richtig?
Genau, mit 8 Jahren bin ich nach Österreich gekommen.
Warum eigentlich?
Ja. Oh, das hatte einfach familiäre Gründe. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Engländer und ich glaube, Österreich war so dann eine Kompromisslösung.
Und deine Großmutter, die ist in England geblieben?
Meine Großmutter ist in England geblieben. Das war für mich wirklich eine ganz große Wunde. Also meine Großmutter war mein absoluter Herzensmensch. Ohne meine Nana wäre ich heute nicht die, die ich bin. Ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Sie hat gelebt bis zu meinem 31. Lebensjahr. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil das natürlich doch eine andere Beziehung ist zwischen Großmutter und Enkelin, ja. Also Kind und Erwachsene oder eben zwei Erwachsene. Und als ich eben in meinen 20ern war, hat meine Großmutter mir da begonnen, von ihren Kriegserfahrungen zu erzählen. Und ja, das hätte ich, wäre sie früher von uns gegangen, einfach nicht mehr mitbekommen. Und das ist ein riesengroßes Geschenk.
Das heißt, bist du dann immer wieder auch nach England geflogen?
Genau, ich bin immer wieder nach England geflogen, mehrmals im Jahr. Mein Mann und ich haben auch eine Zeit lang in Brüssel verbracht. Das ist gar nicht so weit weg von England. Also mit dem Eurostar-Zug war ich dann sogar ja wirklich 4-5 Mal im Jahr bei ihr. Und das sind ganz, ganz wertvolle Erinnerungen.
Ja, hat sie dann zum Schluss alleine gelebt?
Meine Großmutter hat sehr lange alleine gelebt. Also sie war, glaube ich, 20 Jahre verwitwet und hat bis auf die letzten 2 Jahre wirklich autonom, selbstständig in ihrer Wohnung gelebt. Ja.
Bist du von ihr auch verwöhnt worden? Das ist ja doch immer, du hast ja schon erwähnt, das ist eine andere Beziehung auch zwischen Eltern und Kindern und Großeltern und Enkeln.
Genau, das ist eine ganz andere Beziehung. Ich habe das auch im Nachwort ein bisschen zusammengefasst. Es gab Menschen in meiner Familie, die gesagt haben, ich habe meine Großmutter auf ein Podest gestellt, also sie so ein bisschen angehimmelt. Und ich glaube, das ist etwas, was man als Enkelin bei einer Oma halt durchaus kann. Ja, das ist eine Beziehung, die ist so losgelöst von diesem Druck, alles richtig zu machen oder das Kind zu was Gescheiten heranzuziehen. Ja, Großeltern können einfach da ja ein bisschen die Zügel loslassen.
Sind da freier,
und,
ja.
Genau, sind freier. Und also von meiner Oma habe ich das wirklich einfach mitbekommen, dass ich gut bin, genauso wie ich bin. Ja, und, das kriegt man ja nicht allerorts.
Ja, die Eltern müssen das dann wieder ausbaden, die Freiheiten, die sich manche Großeltern nehmen.
Ja, genau. Ja.
Aber ja, bei mir ist es so, also meine Mutter erfüllt meinen Söhnen jegliche Essenswünsche. Das ist zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also da. Aber ja, wenn
genau,
die das Spaß
während,
macht.
Während wir Mütter uns dann irgendwie Gedanken machen, ob ja. zu viel Schokolade ist oder ja.
Genau, Küche ist eigentlich zu um 23 Uhr. Nein, macht nichts. Wir machen noch Palatschinken, überhaupt kein Problem. Welcher Typ Großmutter wärst du, glaubst du?
Ich hoffe, dass ich, wenn ich eines Tages Großmutter bin, dass ich auch diese Art Großmutter sein kann, die so ein bisschen das Verkopfte ausschalten kann. Mhm. Ich muss sagen, als Mutter fällt mir das noch schwer, aber ich glaube daran, an diese reife Weisheit, die uns alle ereilen wird.
Ja. Bleiben wir gleich noch ein bisschen bei dir und deiner Persönlichkeit. Stellen wir vor, wir sind in einem Bewerbungsgespräch und ich frage dich nach deinen Stärken und deinen Schwächen.
Also meine Stärken sind auf jeden Fall, dass ich extrem diszipliniert bin. Also ich mache diesen Job jetzt schon 15 Jahre und als Autorin ist man ja im stillen Kämmerlein. Man hat niemanden da, der einen irgendwie motiviert, einen die goldene Karotte hinhält oder irgendwie mit einem Bonus zu Jahresende winkt. Man muss sich jeden Tag selbst hinsetzen und schreiben.
Es winkt nur die Deadline wahrscheinlich.
Es winkt die Deadline, aber natürlich, man sitzt zu Hause und das würde der Fernseher, Netflix, das Bett, alles würde winken. Ja. Ich bin extrem diszipliniert. Ich setze mich jeden Tag hin. Natürlich Wochenende schon als Ausnahme, aber also es vergeht kein Wochentag, an dem ich nicht schreibe. Und das ist, glaube ich, schon irgendeine ganz große Stärke von mir. Ich kann extrem schnell Feuer fangen, bin sehr begeisterungsfähig. Das finde ich auch sicherlich eine sehr gute Sache für eine Autorin, weil man braucht ja als Autorin wie auch als Journalistin eine gesunde Portion Neugierde. Und hast du schon nach den Schwächen gefragt oder nur nach den Stärken?
Beides, aber wir sind noch immer bei deinen Stärken.
Die Stärken sind eben, ich bin zweisprachig erzogen, also ich bin englische Native Speakerin und das kommt mir für meine Arbeit an den historischen Romanen immer wieder sehr zugunsten, weil ich ja vieles auf Englisch lese, recherchiere. Mhm. Ja, und ich bin voller Fantasie, also alles, was man als Autorin gut braucht.
Und jetzt die Schwächen.
Die Schwächen sind, dass ich extrem ungeduldig bin und manchmal mit dem Kopf durch die Wand möchte. Und das sind Dinge, die, ja, also darin würde man sich manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen. Es gibt immer wieder Phasen, wo man warten muss, Phasen, wo man auf eine Zusage vielleicht von einem Verlag warten muss oder auch einfach auf den Erscheinungstermin. Also dieses Buch zum Beispiel, das war ja, glaube ich, 6 Monate vor dem Erscheinungstermin einfach fertig und man sitzt da und wartet, bis es kommt. Kann ich das jetzt schon bewerben? Und das sind so an dem versuche ich ein bisschen zu arbeiten, ja. Geduld und Gelassenheit.
Muss man als Autorin, du hast ja auch gesagt, du sitzt da oder man sitzt da wirklich alleine und muss sich alleine motivieren, muss man trotzdem ein bisschen ein Teamplayer sein? Es sind ja doch mehrere Leute an einem Buch beteiligt.
Ja, wobei es wirklich so ist, dass man erstaunlich wenig Kontakt zu diesen Leuten hat oder zumindest in meinem Fall. Mhm. Ja. Also ich habe zwei Lektorinnen und eine Agentin, ja, mit denen telefoniere ich in regelmäßigen Abständen. Aber zum Beispiel mit Leuten im Vertrieb, im Verlag habe ich eigentlich gar keinen Kontakt, was vielleicht schade ist. Was man aber schon, wo man ein Teamplayer sein muss oder was von Vorteil ist, ist, wenn man sich mit anderen Autorinnen austauscht. Also ich habe mich irgendwie lange vor dem gesträubt, weil es war irgendwie so, das könnten mögliche Konkurrentinnen sein, die schreiben ja auch historische Romane. Und habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass ich aber auch, wenn ich mich so abschotte, niemanden habe, mit dem ich meine Sorgen und auch meine Erfolge teilen kann. Mhm. Und habe dann zum Glück ein ganz tolles Netzwerk gefunden. Also es gibt in Deutschland den Verein der deutschsprachigen Liebesromanautorinnen.
Ach, Delia, oder?
Delia, genau. Ja. Und denen gehöre ich eben auch an. Und das ist ein ganz fruchtbares Netzwerk. Nicht nur, dass man sich einfach immer wieder trifft, entweder auf der Jahrestagung oder auf einer Messe, wo es dann auch einen Messestand gibt, sondern es gibt auch einfach ein Forum und da kann man seine Sorgen hineinschreiben oder seine Fragen, ja. Und es gibt einfach viele, viele Fragen, ja. Möchte ich, keine Ahnung, meine Hörbuchrechte zurückhaben, damit ich selbst ein Hörbuch in Auftrag geben kann? Oder wie sieht das aus? Ich bin mit meiner Agentur unzufrieden. Sollte ich mich jetzt trauen, vielleicht zu kündigen, eine neue Agentur zu suchen? Also all diese Dinge, das kann ich jetzt meine Freundinnen aus meinem Bekanntenkreis nicht fragen, die verstehen das einfach nicht.
Ja, ja, für die Krimi-Autorinnen gibt es ja, glaube ich, die mörderischen Schwestern.
Genau, genau.
Du schreibst als Autorin, du warst Journalistin oder hast auch mit dem Schreiben als Journalistin begonnen. Worüber hast du als Journalistin geschrieben? Welche Themen haben dich da angesprochen?
Angesprochen oder wo habe ich mich untergekommen? Das ist die bessere Frage. Ich habe als Journalistin gearbeitet, zunächst beim Kurier. Dort war ich im Ressort Karrieren. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, also Business und Karriere, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil man da längere Texte schreiben konnte. Mhm. Also dieses nur so Kurzmeldungen schreiben, das wäre jetzt nichts für mein Autorinnenherz. Später dann habe ich mich selbstständig gemacht, um auch mehr Zeit für die Literatur zu haben und habe auch viel eben Rezensionen, Buchrezensionen geschrieben und auch Autorenporträts und so in diesem Kulturbereich und auch Corporate Publishing, also wirklich Firmenpublikationen, weil man da als Selbstständige ein bisschen besser verdient.
Ja, war Journalistin dein Traumberuf oder Schriftstellerin?
Ursprünglich war tatsächlich Journalistin mein Traumberuf. Ich habe mich da irgendwie so immer gesehen in Amerika vor dem Weißen Haus, so mit 13, 14. Ja. Ich glaube, das war damals so die Monika Lewinsky-Affäre und so habe ich mir das dann vorgestellt. Ich stehe dann auch vor dem Weißen Haus und berichte. Nein, also Journalistin war mein absoluter Traumberuf. Ich habe auch in der Schulzeit viele Seminare über Schülerzeitungen und an der Schülerzeitung mitgearbeitet. Aber als ich dann tatsächlich bei der Tageszeitung war, habe ich einfach gemerkt, dass ein bisschen was fehlt. Und das habe ich dann in den Kurzgeschichten gefunden und später dann eben in den Romanen.
Über deine ersten Schreibversuche reden wir gleich. Jetzt hören wir rein in den Buchtipp des Monats von der Stadtbibliothek Graz. Der Buchtipp im Februar kommt von Hanna Stadtecker von der Stadtbibliothek Graz. Liebe Hanna, welches Buch hast du mitgebracht? Was stellst du heute vor?
Ich stelle vor Botanik des Wahnsinns von Leon Engler, im Dumont Verlag erschienen 2025 in der zweiten Auflage.
Es ist ein sehr, sehr schönes Cover. Botanik des Wahnsinns, der Titel, verrät natürlich, dass es jetzt hier nicht wahrscheinlich nur um schöne Blumen geht. Was kannst du zum Inhalt sagen?
Ja, das mit dem Cover, also das ging mir auch so. Ich habe es tatsächlich, war das so ein Coverkauf. Ich habe es gekauft, weil es einfach wunderschön gestaltet ist. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es auf Social Media komplett viral geht und wahnsinnig gute Bewertungen hat. Und dann war ich so ein bisschen, mal schauen, ob das wirklich so gut ist. Aber es ist tatsächlich großartig. Also der Protagonist erzählt praktisch seine Familiengeschichte anhand der psychischen Erkrankungen in seiner Familie. Und das Ganze ist also immer wieder in der Gegenwart und dann wieder in die Vergangenheit eingetaucht, was seine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern plagt praktisch oder geplagt hat. Und das alles in so einer wunderschönen Sprache und so feinfühlig erzählt. Also ich bin wirklich sehr begeistert.
Inwiefern hat das mit Botanik zu tun?
Ja, vielleicht einfach nur so diese Wissenschaft des Wahnsinns. Also er taucht auch immer wieder in die Geschichte der Psychiatrie und der Psychoanalyse ein. Und ja, es ist einfach sehr, sehr interessant zu lesen und sehr schön zu lesen.
Kannst du uns auch was über den Autor selber erzählen?
Ja, Leon Engler, er kommt aus München ursprünglich oder wuchs in München auf und hat Theater, Film, Medien und Kulturwissenschaft und Psychologie studiert.
Also er weiß, wovon er schreibt.
Und ich bin auch sehr gespannt, weil Leon Engler liest nämlich auch für uns in der Stadtbibliothek am 23. April im Zankloff. Und da werden wir hoffentlich ein bisschen mehr erfahren über ihn und was ihn so bewegt hat, dieses Buch zu schreiben.
Wem würdest du dieses Buch empfehlen?
Eigentlich allen, die an schöner Sprache interessiert sind in Büchern und vielleicht auch alle, die so Psychologie oder Psychiatrie interessiert. Es ist einfach total spannend, so in dieses, ja, so in einen Menschen oder in Menschen einzutauchen, finde ich. Und deshalb, im Endeffekt würde ich es eigentlich allen empfehlen.
Vielen Dank, Hanne.
Bitte sehr.
Zurück zu dir, Emily. Liest du, kommst du noch viel zum Lesen selber?
Oder? Inzwischen komme ich wieder mehr zum Lesen. Ja, also ich habe zwei Söhne, die sind jetzt fast 7 und fast 10. Und ja, jetzt langsam.
Jetzt lesen sie selber.
Es ist tatsächlich so. Also ja. Es ist wirklich so, wenn wir zum Beispiel ins Schwimmbad gehen oder so, jetzt sitzen sie dann beide mit einem Buch und ich kann auch ein paar Seiten lesen. Ja, und somit komme ich wieder zum Lesen. Kurze Bücher meistens. Habe ich ein Erfolgserlebnis.
Und wo zieht's dich dahin? In welche Ecke?
Ja, im Moment, also eben wie gesagt, kurze Bücher. Ich habe jetzt von Stefan Schäfer die 25 letzte Sommer gelesen. Oder zum Beispiel ein ähnliches Buch aus diesem Genre wäre 3 Tage im Schnee von der Ina Batter.
Zurück zum Schreiben. Vom Buchtipp habe ich erwähnt, ich will dich nach deinen ersten Schreibversuchen fragen. Wann und was waren dann deine ersten Texte, vielleicht abgesehen von Briefen oder Tagebucheinträgen?
Also meine ersten Texte waren eben Kurzgeschichten und wie bei so vielen Autoren und Autorinnen waren das autobiografische Texte. Ja, also ich hatte da vieles aufzuarbeiten. Also es war schon ein bisschen ein therapeutisches Schreiben zu Beginn.
Ja. Ja.
Also da gab es eben den Verlust meines geliebten Großvaters. Also das war eben der Mann von meiner Großmutter, die jetzt Vorbild für die Protagonistin in meinem neuen Roman ist. Oder auch die Krebserkrankung meiner Mutter. Das waren wirklich so Themen, die mussten einfach einmal raus. Da musste ich eine Stimme dafür finden. Mein allererster Roman ist 2012 erschienen, war auch ein schmales, dünnes Büchlein in einem kleinen Verlag, One-Man-Verlag, Proverbis hieß der Verlag damals. Und das Buch hieß Mein Leben ist ein Senfglas. Und hatte auch autobiografische Grundzüge. Da ging es um die Migration eines englischen Mädchens nach Österreich. Und mein Gedanke dahinter war einfach, dass ich zeigen wollte, wie funktioniert denn eigentlich so eine Migration von West nach Ost, ja? Und nicht immer dieses klassische von Osten nach Westen. Anstoß für dieses Buch war eben, dass mein heutiger Mann, mein damaliger Partner und ich eine Wohnung gemietet haben und in dem gleichen Stockwerk haben Amerikaner gewohnt und der Immobilienmakler hat dann zu uns gesagt, ja, na, sie würden wunderbar in dieses Haus passen, ein ganz wunderbares Haus, in diesem Haus gibt's keine Ausländer. Und er hatte aber meinen britischen Pass in der Hand und nebenan haben die Amerikaner gewohnt. Und es war so ein bisschen eine Auseinandersetzung damit, also wo gehöre ich denn eigentlich hin, weil eigentlich, also so ganz nach Österreich gehöre ich nicht und andererseits sieht man mich aber auch nicht als Ausländerin und also so ein bisschen eine Auseinandersetzung mit diesem Thema und auch was einfach die Unterschiede zwischen England und Österreich, das waren meine Anfänge und ja, und dann bin ich aber sehr schnell in dieses historische Genre hineingekommen.
Und wann hast du dann eben gedacht, ja, jetzt wird es ein Roman, ein längeres Buch, ich suche mir einen großen Verlag. Wie war der Weg dorthin dann?
Der Weg dorthin war, ich hatte eine große Leidenschaft für F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway und habe da mit einem mittelgroßen österreichischen Verlag, dem Braumüller Verlag, eine literarische Biografie über F. Scott Fitzgerald, den Autor vom großen Gatsby, geschrieben. Das behandelte das Jahr 1926. Da waren Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Pablo Picasso und ein Haufen anderer Künstler an der Côte d'Azur. Und es gab eben Ehedramen und Konkurrenzgeschichten und Schreibblockaden und viel, viel Alkohol. Und das war so ein schmales Büchlein über einen Partysommer. Alles historisch fundiert. Also schon sehr ähnlich zu dem, was ich heutzutage mache, nur minus der Liebe. Und dieses Buch war sehr, sehr erfolgreich und wurde auch in den deutschen Medien besprochen. Und ich hatte das Glück, dass wirklich eine literarische Agentur da auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich denn an einer Zusammenarbeit interessiert bin und an einem neuen Projekt denn auch arbeite. Das war, glaube ich, 3 Wochen vor der Geburt meines ersten Sohnes.
Ja, ich arbeite an einem neuen Projekt.
Genau. Aber ich hatte tatsächlich auch ein anderes Projekt eben da im Hinterkopf. Ich
trage schon 9 Monate herum.
Ich hatte da ein Projekt im Hinterkopf und zwar war das über die Mary Pickford. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Stummfilmschauspielerin, die größte Konkurrentin von Charlie Chaplin, die damals auch mehr verdient hat als der amerikanische Präsident. Ja, und da bin ich dann eben in dieses Genre der historischen Romanbiografien, die im Buchhandel auch oft als starke Frauen bezeichnet werden. Ja. Und da wird eben auch erwartet, dass die ein bisschen mehr Umfang haben, weil sie fiktionalisierter sind und auch eine Liebesgeschichte.
Ja, das heißt, die Biografie ist schön verpackt in einen schönen historischen Roman.
Genau, genau.
Ja. Und die Figuren selber, die suchst du dir aus, die dich da faszinieren in der Geschichte?
Genau, die Figuren suche ich mir aus. Ich habe da eine lange Liste. Das ist gar nicht so einfach, wenn wir wieder bei diesem Thema vorhin sind, mit Netzwerken, mit anderen Autorinnen. Ich bin ja nicht die Einzige, die in diesem Genre schreibt. Andere haben auch lange Listen. Und man hat dann immer diese Angst, dass jemand einem das Thema wegschreiben könnte. Deswegen, glaube ich, hat es mich dann zu meiner Großmutter hingezogen, weil das konnte mir niemand wegschreiben. Ja, genau. Also ich habe eine lange Liste, aber es muss dann irgendwie ein gewisser Funke überspringen, weil man beschäftigt sich ja doch 1,5 Jahre mit dieser Person und dann eben bis zur Veröffentlichung, nach der Veröffentlichung, Lesereise und so weiter. Also gute 2 Jahre beschäftigt man sich mit dieser Figur. Da muss man schon eine Leidenschaft dafür haben.
Ja, und was fasziniert dich dann oder was müssen diese Frauen haben?
Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, bei meinem vorangegangenen Buch vor jetzt Die Welt in unseren Händen, das war Die Modemacherin von Paris, ist erschienen unter meinem Pseudonym Mina König. Und da ging es um die Elsa Schiaparelli. Das war die größte Konkurrentin von der Coco Chanel. Und die hat in Paris der 1920er Jahre ein Modeimperium aufgebaut, als alleinerziehende Mutter eines schwerkranken Kindes. Und das hat mich einfach, das ist so eine taffe, starke Frau, wenn man sich da zurückversetzt in die 1920er Jahre, was Frauen da damals eigentlich für Möglichkeiten hatten oder nicht hatten. Ja, also da ist dann einfach ein Funke, ein riesengroßer Respekt. Und dann tigere ich mich in diese Biografien hinein und besuche Museen und also sammle quasi jeden Schnipsel, den ich finden kann.
Mina König, dein Pseudonym, hat der Name irgendeine Bedeutung für dich?
Nein, der hat keine Bedeutung. Also mein Großvater hieß Wilhelm und da habe ich mir mal gedacht, dass Mina ist eine Ableitung von Wilhelmina oder so. Ja. Aber nein, das hatte marketingtechnische Gründe im Verlag. Zum einen wollte man, dass ich mit diesen Paris-Romanen irgendwie so ein zweites Standbein aufbaue und auch, dass es ein deutsch klingender Name ist, dass die Leserinnen wissen, dass das Buch in deutscher Originalausgabe erschienen ist und keine Übersetzung ist. Mhm. Ich habe ja das Glück oder Pech, dass mein echter Name Emily Walton wie ein Pseudonym klingt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, also der klingt eher ausgesucht eigentlich.
Genau, ja.
Das heißt, ja, es sind einige Bücher von dir schon am Markt. Du schreibst schon sehr lange, bist, wie haben vorher gesagt, nur unter Anführungszeichen, arbeitest nur als Autorin. Bist du mittlerweile routiniert, was das Buchschreiben angeht? Hat sich da im Schreibprozess
also das Handwerk hat sich in jedem Fall gefestigt. Es gibt nicht umsonst diese Ratgeber, wie man einen Roman schreibt, ob das jetzt Save the Cat ist so ein Plot-Buch, was ich mir immer wieder zu Herzen, es liegt in meiner Nachttischschublade, immer wieder zu Herzen führe, oder eben diese Heldenreise. Also nicht umsonst gibt es diese Handwerksbücher, wie man einen guten Roman schreibt. Und vielleicht wie so viele Anfänger habe ich mir gedacht, na, ich kann das ohne. Konnte ich wohl auch, wie ich dann gemerkt habe, als ich diese Bücher dann gelesen habe, dachte, ja, so ähnlich mache ich es eh. Aber ich glaube, ich hätte mir die Reise erleichtert, wenn ich zuerst diese handwerklichen Bücher gelesen hätte. Und in dem wird man schon routinierter. Also man weiß ganz genau, okay, du brauchst jetzt da eine Antagonistin und du brauchst hier Dark Knight of the Soul, heißt das dann noch einmal vor Schluss, wo die Protagonistin noch einmal in die tiefe Krise kommt. Und also so Bauelemente, das habe ich mir schon angeeignet und das macht den Schreibprozess viel einfacher, ja.
Das heißt, du bist mittlerweile flotter beim Schreiben?
Ich denke, ich bin jetzt mittlerweile flotter beim Schreiben, vor allem jetzt, wo ich wieder zu persönlicheren Themen übergegangen bin, ja. Also die Welt in unseren Händen, da bin ich einfach näher dran mit meiner Großmutter, ja. Mhm. Das ist vielleicht noch ein bisschen mehr geflutscht, ja, als bei einer Figur, die man erst ins Herz lassen muss.
Was ist dann vielleicht doch beim Schreiben für dich die größere Challenge? Überhaupt der Einstieg ins Buch, der Mittelteil, die Recherche, das Ende?
Die größte Challenge ist so zwischen Seite 80 und 180, würde ich ja mal sagen. Ja? Also am Anfang ist man so voll motiviert und wie ich eben gesagt habe, ich bin so begeisterungsfähig und ich schreibe. Dann wird es schwierig. Ja? Also dann verpufft so diese Anfangseuphorie, kommen dann auch noch diese Stimmen, taugt das wirklich was, wo geht das hin und so. Und dann...
Deine eigenen Stimmen.
Die eigenen Stimmen, ja, die Stimmen im Kopf, genau. Ich meine, meistens mit so 80 Seiten Leseprobe geht man dann zum Verlag und hat dann schon den Vertrag. Das hilft dann schon, ja, weil man einfach weiß, okay, ich schreibe nicht für die Schublade. Und trotzdem ist so dieser ja, vielleicht ist das der Mittelteil, ja. Vorderer Mittelteil, den muss man mal schaffen. Und ich finde dann so ab Seite 200, also ich gehe jetzt beim Buch von 360, ja. 400 Seiten, ab 200 ist man so over the hump. Also ja. Da geht es dann runter und also dann geht es flotter und man weiß, das Ziel ist irgendwo erreichbar. Ja.
Brauchst du den Druck einer Deadline zum Fertigwerden oder setzt du dir die selber? Bist du pünktlich?
Ich bin pünktlich und ich rechne mir das wirklich aus, da bin ich aber auch schon besser geworden, ich rechne mir aus, wie lange habe ich Zeit bis zur Deadline. Dann rechne ich ja mal 15 Krankentage raus, die meine Kinder krank sind. Die habe ich früher nicht dazu gerechnet. Muss dann alle Ferien und so weiter rausrechnen. Und das, was dann übrig bleibt, ja, da teile ich dann eben den Text auf und komme dann meistens so auf 3-4 Seiten pro Arbeitstag. Das geht mal leichter, mal schwieriger. Aber ja, also ich bin da eher so eine Planerin und ich werde auch ganz unrund, wenn ich mein Tagesziel nicht erreiche.
Bist du unleidig, wenn es nicht gelungen ist?
Ja, das kriegen dann meine Familie, meine Kinder und mein Mann kriegen das dann zu spüren.
Emily, ich habe ein kleines This or That vorbereitet. Das ist natürlich ein bisschen britisch geprägt. Du kannst einfach schnell antworten.
Okay.
Oder auch langsam antworten. Wiener Schnitzel oder Fish and Chips?
Fish and Chips. Das ging schnell, gell?
Das ging schnell, ja. Ich habe so warte, dass du kurz überlegst. Tee mit Milch oder Kaffee?
Kaffee. Früher hätte ich Tee mit Milch gesagt, aber seit meinen Kindern ist es, glaube ich,
Kaffee. Ja. Ich habe lustigerweise auch sehr spät mit Kaffee trinken angefangen. Ich war um die 40 und habe mir gedacht, so jetzt bin ich wirklich so, ich sollte als Erwachsene mal anfangen, Kaffee zu trinken. Habe mir dann gedacht, vielleicht war ich mein ganzes Leben lang noch nie richtig wach. Ja.
Na, also ohne Kaffee geht's nicht.
Aber ja, mittlerweile habe ich ihn sehr lieb gewonnen, auch den Kaffee, und mich sehr daran gewöhnt. Monty Python oder doch Kabarett in Österreich?
Na, Monty Python auf jeden Fall.
Wäre ich auch bei dir mit Monty Python.
Aber komischerweise hat mein österreichischer Mann mich an Monty Python rangeführt. Ja?
Wirklich?
Ja, also, aber der hat halt einen sehr britischen Humor. Ich glaube, deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
Regenwetter oder Sonnenschein?
Sonnenschein. Aber Schnee oder Sonnenschein? Das ist die Frage. Dann Schnee.
Dann Schnee. Schnee mit Sonnenschein.
Schnee mit Sonnenschein.
Überhaupt am besten. Baked Beans zum Frühstück oder doch lieber das österreichische Kaisersemmel?
Na, Baked Beans.
Wirklich?
Ja.
Wie kann man das in der Früh essen?
Nicht jeden Tag.
Nicht jeden Tag.
Nein, aber also...
Ab und zu so ein herzhaftes Frühstück.
Ja, bei uns zu Hause gibt es Weetabix, also ohne jetzt Markennamen zu nennen.
Getreideriegel,
das sind
oder?
Getreide, also in meiner Kindheit haben meine Freunde immer gesagt, das schaut aus wie Hamsterfutter.
Ja.
Aber das ist so gepresstes Getreide, was man in Milch aufweicht, dann noch Apfelmus dazu. Das gibt es bei uns jeden Tag zum Frühstück.
Das schmeckt super.
Das schmeckt super und ja, ziehe ich schon der Kaisersemmel.
Also auch kein Porridge, sondern Weetabix.
Porridge essen wir auch manchmal, ja. Chocolate Ach. Porridge.
Oh. Du musst echte Schokolade reinmischen.
Da ist Kakao drinnen, ja.
Kakao. Und ja, letzte Frage. Prinz William oder Prinz Harry?
Keiner von beiden.
Ich glaube, das sind zwei sympathische Burschen.
Ja, oh, ich glaube dann eher der Prinz William, der kommt mir ein bisschen geerdet davor.
Ja, schon.
Und hat nicht diese
hat er die nettere Frau.
Ja, genau.
Wie stehst du zur Monarchie?
Ziemlich neutral, also ist mir ziemlich wurscht.
Oder bist du eine, die Fahnen schwenkt, wenn der König Geburtstag hat und so?
Nein, also ich schwenke meine Fahnen, wenn England einen Fußballtitel gewinnt. Und wenn dann ein Mitglied des Königshauses in der Box sitzt, ja, dann okay. Aber ja, also das Königshaus ist mir da relativ egal. Der Tod der Queen, der hat mich schon dann ein bisschen mitgenommen, aber das war einfach, weil sie so einfach mein ganzes Leben mitbegleitet hat und auch, weil meine Großmutter sich immer so ein bisschen nicht mit ihr verglichen hat, weil die waren halt altersmäßig sehr ähnlich und das war immer so, die Queen ist noch da, meine Oma ist noch da. Ja.
Was ist noch typisch britisch vielleicht bei euch zu Hause? Habt ihr britische Rituale mitgenommen?
Also bei uns gibt es am 25. Dezember gibt es ein Stocking, also Father Christmas kommt, das gibt's. Und mein Mann und ich essen extrem viel Curry. Und das mag jetzt im ersten Moment nicht sehr britisch klingen, aber also Curry ist ja, glaube ich, das beliebteste Essen der Briten.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Also viel, viel britischer als Fish and Chips sogar, einfach aufgrund der Einwanderungsgeschichte.
Ah, wirklich? Ja. Das wusste ich nicht.
Ja, also mein Mann und ich, also ein gutes Tikka Masala, das gehört einem alle zwei Wochen dazu.
Aber es gibt ja da in London so eine ganze Straße.
Brick Lane, genau.
Ja,
genau,
Brick Lane, genau. Da war ich einmal und wir waren da ganz überrascht, mein Mann und ich, wie günstig wir dort gegessen haben.
Ah ja,
ist zwar schon ein paar Jahre her,
aber
das war wirklich sehr, sehr gut und da hat die ganze Straße duftet nach dem Essen.
Genau, aber es gibt, also man muss wirklich die Augen offen, in jedem britischen Dörflein, also so wie wir zum Beispiel jetzt hier in Dreiskirchen sind und es gibt ein Kebab, gibt es in jedem britischen Dorf einen Inder. Und mein Mann und ich fahren fast jedes Jahr nach England auf Urlaub. Eigentlich nur, damit wir ein gutes Curry essen können. Und Fish and Chips. Also ich liebe die britische Fusion-Küche, würde ich mal sagen.
Ja.
Also da ist ja doch ein sehr breites Angebot da.
Siehst du dich eigentlich mehr als Britin oder als Österreicherin?
Ich habe mir jetzt angefangen anzugewöhnen zu schreiben, dass ich eine austrobritische Autorin bin. Lange habe ich mich gar nicht als Engländerin so geoutet. Ich glaube, das hat immer damit zu tun, dass mein Wunsch als Kind einfach war, ich wollte dazugehören, ich wollte normal sein. Ich habe das gehasst, wenn ich im Englischunterricht immer rausgeholt wurde, um zu sagen, wie die Dinge wirklich heißen. Aber durch meine Kinder ist so mein britischer Stolz noch einmal neu geboren. Und meine Kinder werden eben zweisprachig erzogen. Wir fahren jedes Jahr hin. Leider lebt meine britische Großmutter nicht mehr, aber wir haben sehr engen Kontakt zum Rest der Familie dort. Also die sehen wir ein, zwei Mal im Jahr. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ja.
Und das ist alles in und um Oxford?
Nein, gar nicht. Also meine Großmutter ist dann in den letzten 18 Monaten war sie im Heim. Und das Heim war in der Nähe von meiner Cousine, in der Nähe von Birmingham. Also ist leider nicht so eine idyllische Gegend wie Oxford, aber man kann sich ein Mietauto nehmen und viel herumfahren.
Wie ist das so als im zweisprachigen Haushalt oder du als Englisch deine Muttersprache eigentlich? Denkst oder träumst du in Englisch?
Mal so, das kommt einfach auf den jeweiligen Einfluss drauf an. Was ich auf jeden Fall mache, ist, ich konsumiere eigentlich alles auf Englisch. Also ich konsumiere, tut mir leid, meine Podcasts auf Englisch und meine Nachrichten
auf
Englisch.
Auf jetzt.
Deinen, genau. meine Nachrichten auf Englisch, alle Serien, die ich schaue, das ist alles Englisch. Ich lese auch Englisch, einfach nur, weil ich drauf gekommen bin, dass ich beim deutschsprachigen Lesen nicht abschalten kann. Also dass dann sofort dieses, könnte ich auch so ein Buch schreiben, könnte ich auch solche Sätze formen. Und das habe ich beim Englischen nicht. Beim Englischen kann ich einfach abschalten.
Aber Schreiben auf Deutsch ist, das flutscht.
Ich könnte gar nicht auf Englisch schreiben, weil einfach meine gesamte Schulbildung in Österreich stattgefunden hat und Uni und alles. Da würde ich auf jeden Fall sehr, sehr lang brauchen, um so weit reinzukommen, dass ich auf Englisch ganze Bücher schreiben könnte.
Du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, dich auf die heutige Lesung einzustimmen. Und ja, was würde sich da besser eignen, als vielleicht eine kurze Stelle aus Die Welt in unseren Händen vorzulesen?
Genau.
Bitte, also wo steigen wir ein?
Wir steigen ein am Hafen von Port Said in Ägypten. Man muss sich vorstellen, es ist das Jahr 1942, Winter 1942 und June ist 18 Jahre alt und hat sich zum Overseas-Dienst bei der Royal Air Force gemeldet und weiß nicht, wo sie hinkommt.
Das ist nämlich wirklich mutig mit 18.
Ja, das ist ja wirklich, wirklich mutig.
Mhm.
Und damals war das, also man muss sich das so vorstellen, heutzutage haben wir ja überall Bilder von allen Ländern der Welt. Und ja, also als man sich zum Overseas-Dienst gemeldet hat, wusste man nicht, wo man hinkommt.
Mhm.
Also man konnte nur anhand der Uniform, die einem ausgeteilt wurde, und anhand der Impfungen, die einem in den Arm gerammt wurden, irgendwie erraten, wohin die Reise geht. Und für June geht die Reise mit dem Truppenschiff eben nach Ägypten. In der Ferne kamen die Docks des Hafens zum Vorschein. June erblickte Palmen, Baldachine, flache, barackenähnliche Hütten mit nackten Steinmauern, neben mehrstöckigen Gebäuden mit Balkonen und kleinen Türmchen, wie sie sie nur aus Bildbänden von Paris oder Venedig kannte. Und dahinter entdeckte sie ein kuppelförmiges Bauwerk. Eine Moschee, erklärte Ginny, und die spitzen Türme sind Minarette, Gebetstürme. June krallte sich an der Reling fest, um dem Schwindel standzuhalten. Sie fühlte sich, als würde sie ein lebendig gewordenes Filmset betrachten. Den anderen Frauen schien es ähnlich zu gehen, denn von allen Seiten drängten sie sich an das Geländer und kreischten vor Aufregung. Erst jetzt bemerkte June, dass sich das Schiff nicht mehr bewegte, obwohl sie noch ein ordentliches Stück vom Festland entfernt waren. »Und jetzt?«, fragte sie nervös. »Na, jetzt seilen wir uns ab«, erklärte Ginny. »Aber sicher doch«, blaffte June. »Im Ernst, das Wasser ist zu flach, um direkt ans Ufer zu fahren. Wir werden an Land gerudert«, erwiderte Ginny und zog ihre Pumps aus. Sie schnallte sie an ihre Reisetasche und stellte sich in einer Reihe hinter den anderen Frauen an. June beugte sich über die Reling und entdeckte zwei Strickleitern an der Seite des Schiffs. Die ersten zwei Frauen kletterten bereits über die Absperrung. »Jetzt immer schön das Seil mit Daumen und Zeigefinger umklammern«, wies der Matrose sie an. Die zierliche Frau an der rechten Strickleiter war käseweiß im Gesicht und brauchte erst ein laut gebelltes »Bewegung« vom Matrosen, um loszuklettern. »Miss, Ihr Gepäck«, forderte nun der junge Mann June auf. »Ich möchte meine Tasche bitte selbst mitnehmen«, bat sie. Aber der Matrose schüttelte den Kopf. »Mit dem Sack auf dem Rücken werden Sie aber garantiert zu Fischfutter.« »Fischfutter?« Entsetzt blickte June hinunter in das schlammgraue Wasser. Widerwillig band sie ihren Seesack noch einmal extra fest zusammen. Der Gedanke, ihre Bücher, Briefe und die letzten Erinnerungsstücke an ihre Mutter zu verlieren, schnürte ihr die Kehle zu. Entsprechend argwöhnisch reichte sie dem Matrosen ihr Gepäck und verfolgte mit Argusaugen, wie er es am Seil festzurrte, bevor sie sich von ihm über die Brüstung helfen ließ.
Vielen Dank. Du hast gesagt, deine Großmutter hat dir diese Geschichten dann erzählt. Da warst du auch schon, ja, erwachsen, um die 20. Hast du dann damals, ist diese Geschichte vielleicht damals schon gewachsen, dass du das mal aufschreiben möchtest?
Genau. Also meine Großmutter hat bei jedem Besuch, hat sie so am zweiten, dritten Tag ist sie mit dieser Kiste gekommen. Und ich habe auch eben wirklich ein Foto von dieser Szene, also nicht von meiner Großmutter, aber wie meine Großmutter wohl fotografiert hat, diese Ruderboote auf der Seite des Truppenschiffs. Ja, also ich habe immer schon gespürt, das könnte einen Roman hergeben, einfach nur, weil, wenn meine Großmutter vom Zweiten Weltkrieg erzählt hat, haben ihre Augen zu leuchten begonnen. Ja, das ist ja, also wenn ich mir die Geschichten von Großeltern hier in Österreich anhöre oder auch von meiner deutschen Großmutter, ja, die kam aus Ostpreußen und musste fliehen und musste zusehen bei der Vergewaltigung durch die Russen und so. Das war was ganz, ganz anderes und ich habe irgendwie gedacht, so, das gibt's ja nicht. Das ist die gleiche Zeit, der gleiche Krieg. Ich möchte dieser Seite noch einmal nachgehen, ja. Und sie hat mir all diese Geschichten erzählt. Ich habe dann schon angefangen, eben mitzuschreiben, ja. Zumindest am Anfang dann zurück im Gästezimmer, ja. Also, dass ich dann mitgeschrieben habe. Und mein Mann hat immer gesagt, ich glaube, da ist ein Roman da. Ich glaube, es ist ein Roman. Aber es war einfach schon sehr viel Respekt da, eben, wie gesagt, also Krieg und das gut darzustellen, ja. Also, das war wirklich die Herausforderung dieses Buchs. Und ich hoffe, dass ich das gut rübergebracht habe. Meine Großmutter hatte eben eine tolle Zeit in Ägypten dann, ja. Mhm. Aber es war schon auch immer von dieser Zerrissenheit geprägt, ja. Darf sie denn überhaupt dort eine gute Zeit haben, ja? Darf sie sich dort verlieben und Spaß haben, während in Europa die Welt so im Argen liegt?
Ich finde, es ist ja sehr gut gelungen. Wie schaut es denn aus mit aktuellen Projekten? Woran arbeitest du oder woran möchtest du arbeiten?
Also aktuell wetteifern zwei Bücher auf meinem Computer. Das eine ist aus dem Genre Contemporary Romance, also eine Romanze, eine Liebesgeschichte, die in der Gegenwart spielt. Also ich habe ja jetzt schon ein Buch geschrieben über die 1910er Jahre, 20er Jahre, 30er Jahre, 40er Jahre. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe mich so an der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgearbeitet und jetzt möchte ich ein bisschen so in die Gegenwart. Da ist schon ein Projekt, was schon sehr weit fortgeschritten ist. Zeitgleich ist aber jetzt noch ein anderes Projekt so mir aus den Fingern geflutscht, das sich mit dem Thema Muttersein beschäftigt.
Aus aktuellen Gründen.
Da sind wir dann wieder bei den eher so autobiografisch verwurzelten Texten. Ja? Oder therapeutisches Schreiben. Genau. Wir werden sehen. Also, ich bin eigentlich überzeugt, dass beide ein gutes Zuhause finden werden.
Ja, das klingt sehr spannend. Ich freue mich schon drauf.
Dankeschön.
Und ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir und die schönen Lesestunden mit deinem Buch. Ich wünsche dir hier noch einen tollen Abend jetzt mit Publikum. Und ja, vielen Dank nochmal an mich und Stefan von Störs Lesefutter fürs Hiersein.
Und ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung in diesen Podcast.
Sehr gerne.
Sehr fein war nach dieser Aufnahme noch die Lesung von Emily bei Störs Lesefutter, meiner neuen Podcast-Außenstelle. Links zu ihren Social-Media-Accounts und ihrer Website, die gibt es wie immer in den Shownotes. Auch zum Podcast selbst. Hat euch die Folge gefallen, dann lasst gerne ein paar Sterne bei der Bewertung da. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.